gibt A-Wiesige für den Gottesdienst und eine von denen heißt das: Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Also in der Bibel gibt es keine Überdosis vom Wort Gottes. Dementsprechend lässt mir das ganze Kapitel, was ich sehr schön finde. Markus 16. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am Sonntagmorgen machten sie sich auf zum Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen und dem Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch vorher angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen stürzten die Frauen sich aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemand darüber redeten. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst der Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach zeigt sich Jesus in anderer Gestalt 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Er rügte ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht geglaubt haben wollen, die ihn als Auferstehenden gesehen hatten. Daraufhin sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben: Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in 9 Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auferlegen, wird es gut gehen. Nachdem der Herr mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen.
Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was für ein großartiger Tag doch heute ist. Wir feiern die Tatsache, dass Jesus lebt. Nicht als Ideologie, nicht nur in Gedanken. Wir kennen vielleicht solche Ideologien, solche Gedanken, dass zum Beispiel manche Menschen, die gestorben sind, von denen sagt man, ja, die sind nicht wirklich tot. Oder die sind vielleicht nicht dann oder so gestorben, wie man uns eigentlich glauben machen lässt. Vielleicht kennt ihr den Rapper Tupac oder Elvis Presley, wo man solche Sachen eventuell manchmal auch mit einem Schmunzeln behauptet. Dass diese großen Persönlichkeiten doch nicht irgendwie dann gestorben sind und vielleicht immer noch leben. Genau, ich erinnere mich noch, dass Kollegen von mir manchmal immer sagten, ja, Tupac, der lebt noch, ja, okay, gut. Aber diese Gerüchte, die dann in der ganzen Welt umhergehen, ich bezweifle sehr, dass von diesen 2 Personen diesen zwei Persönlichkeiten in ein paar Jahrzehnten die Leute noch sagen, ja, der lebt noch, oder das, geschweige denn in 2000 Jahren diese Gerüchte die Welt sehr stark und tiefgründig prägen. Ja, wir schließen heute die Osterserie ab. Er reinigt, er bezahlt, er lebt. Und diese drei Tatsachen gehören untrennbar zusammen. Jesus reinigt uns von unserer Sünde, damit wir in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott leben können. Das ist aber nur möglich, weil Jesus selbst alles bezahlt hat und die Rechnung, die unser sündiges Wesen uns immer wieder Tag für Tag stellt, begleicht. Er hat diese Rechnung beglichen, er hat alles bezahlt. Wenn aber Jesus nur gestorben wäre, aber nicht auferstanden, dann könnten wir schlussendlich doch nicht von unserer Sünde gereinigt werden. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Doch weil Jesus auferstanden ist, ist es eine Tatsache, dass er auch endgültig und vollständig für uns bezahlt hat und uns kompromisslos von unserer Sünde reinigt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist eine Tatsache, die die Weltgeschichte tiefgreifend veränderte. Über 2000 Jahre. Dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist, hat Auswirkungen auf dein und mein Leben. Auch jetzt noch, auch heute. Da wollen wir zwei Dinge anschauen. Das erste ist so der Ausweg aus dem Dilemma des Menschseins. Sage ich das so ganz, ja, vielleicht sagt ihr ja ganz geschwollen, sagt ihr jetzt das. Der wissenschaftliche Fortschritt in unserer Zeit ist ja sehr bemerkenswert. Wir können sehr viel machen. Wir können vieles herstellen, erforschen. Wir können sogar Tierarten kreuzen, ob das schlau ist, das sei dahingestellt. Wir können so viele gute Medikamente machen, die uns helfen. Doch eins haben wir nicht geschafft. Und werden wir wahrscheinlich, oder sehr, sehr, ja, wir können eigentlich sagen, wir können es nicht überwinden, auch in Zukunft. Wir können uns nicht unsterblich machen. Zwischen dir und mir gibt es einige Unterschiede. Doch in einigen Sachen sind wir genau gleich. Wir beide, du und ich, sind zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren worden, weder mit Kleider noch mit der Fähigkeit zu sprechen oder uns selbst zu versorgen. Hier haben wir keine Unterschiede zu jemandem, der vielleicht auch in New York geboren wurde, in Singapur, in Neu-Delhi oder im tiefsten Amazonas. Sind wir gleich. Die Unterschiede beginnen dann mit dem Raum, Ort, Familie, Zeit, Bildung, mit Entscheidungen, die wir treffen. Wo es aber erneut wieder keinen Unterschied gibt zwischen dir und mir, ist, dass unsere Zeit hier auf der Erde begrenzt ist. Da sind wir wieder alle im gleichen Boot. Martin Luther übersetzt Psalm 90, Vers 12 so. Er schreibt, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Meiner Ansicht nach ist so das Dilemma des Menschseins die Zeit. Und die Zeit läuft uns davon, die Zeit läuft ab. Darum ist die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, auch so wertvoll. Wir sollen weise werden, mit Weisheit leben, in Weisheit leben, Weisheit Weisheit entscheiden. Und die Weisheit zeigt sich darin, wo wir uns nach dem ausrichten, dem wir unser Leben verdanken, der uns geschaffen hat, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen. Hat nicht Gott, der uns geschaffen hat, dir und mir mein Leben geschenkt hat, hat nicht der auch den besten Weg für uns bereit mit dem unausweichlichen Tod, der uns alle betrifft, umzugehen? In 1. Korinther 15, ihr könnt es da vorne gerne mitlesen, 1. Korinther 15, Vers 20 bis 22, dort steht, nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Mensch kam der Tod in die Welt, so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Der Ausweg aus dem Dilemma ist, dass wir uns bewusst werden, von wo wir kommen. Dass dieser Gott, der uns geschaffen hat, sich selbst unserem Dilemma ausgesetzt hat. Und er hat sich nicht nur ausgesetzt der Vergänglichkeit des Menschen, sondern er hat sie überwunden. Das feiern wir heute. Jesus ist auferstanden und darum werden auch wir, wenn wir mit ihm verbunden sind, zu einem ewigen Leben auferweckt. Ich stelle mir das ganz bildlich und einfach so vor, wenn unsere Sanduhr hier auf der Erde nach unten fertig ist, lässt Gott einfach oben unaufhörlich Sand hinein, dass es immer weitergeht, bis in Ewigkeit. Ja, der zweite Punkt ist der endgültige Sieg, den Jesus errungen hat über die Mächte und Gewalten. Weil Jesus auferstanden ist, müssen wir keine Angst mehr haben vor dem Tod, vor dem, was noch kommt. Am Kreuz hat Jesus Christus gezeigt, dass er wirklich alles bis zum Letzten für uns Menschen gibt, für dich und mich. Und mit seiner Auferstehung haben wir den Beweis, dass es keine Macht in dieser Welt und im Universum gibt, die nicht von Jesus in seiner Liebe und Hingabe überwunden werden könnte oder überwunden worden ist. Und wie es Paulus in Römer 8 auch schreibt, sind wir Überwinder, weil Jesus den Sieg über den Tod errungen hat. Wir dürfen Überwinder sein in diesem Sieg von Jesus über alle Mächten und Gewalten laufen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Oben ist es Englisch, Jesaja 41, Vers 10. Ja, ich fürchte mich vor nichts, weil du Gott bist bei mir. Wir haben hier auf der rechten Seite den Jahresvers, Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Wenn wir diese zwei Aussagen betrachten, fürchte dich nicht, du kannst in meinem Sieg laufen. Was wären das für Zusagen, wenn wir nicht einmal sicher wüssten, ob denn dieser Gott, um den es hier geht, überhaupt in der Lage ist, uns ewiges Leben zu geben, uns den Sieg zu geben. Was wäre es für eine Welt, in der die Meinung vorherrschen würde, dass es das absolut oberste Ziel ist, sich einfach selbst eine ausgelassene Zeit hier auf Erden zu geben? Was wäre es für eine Welt, in der man ja nach dem Motto lebt, lasst uns essen und trinken und morgen sind wir tot. Eine Welt, die im Angesicht der Herausforderungen resigniert und nur noch sich selbst im Blick hat. Nur noch mich selbst. Wenn dir das jetzt durch den Kopf geht, sagst du vielleicht, oh, ja, ziemlich in so einer Welt leben wir ja. Und wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, habe ich mir überlegt, dann wäre es wahrscheinlich auch so, wie ich leben würde. Tag für Tag mich im Zentrum haben. Aber diese Aussagen aus Jesaja und vielen weiteren Stellen aus der Bibel können wir mit voller Zuversicht machen, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir in diesem Sieg von Jesus laufen können, dass er bei uns ist, dass er uns erlöst hat. Diese Zusagen, Aussagen können wir machen, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Jesus ist Sieger über alle Mächten und Gewalten, über alle Tiefen und Höhen, über jegliche Sünde, die uns beherrschen will. Und in diesem endgültigen Sieg von Jesus darfst auch du unterwegs sein. Diese Welt kann uns einiges bieten. Es gibt viel Schönes, doch nichts in dieser Welt hat ewigen Bestand. Ewiges Leben kann sie uns nicht bieten. Jesus am Kreuz und die Auferstehung von Jesus, das zeigt uns, da ist mehr. Da ist mehr und nach dem sollen wir uns ausstrecken. Nach dem soll es uns verlangen. Jesus will uns mehr geben. Er bietet uns mehr als nur das Vergängliche hier auf der Erde. Er bietet uns ewiges Leben, wenn wir mit ihm verbunden sind. Was spricht jetzt aber für diese Auferstehung von Jesus von den Toten? Warum sollen wir denn das glauben? Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon gestellt. Und hierzu könnten wir einen ganzen Morgen füllen. Aber ich möchte nur kurz zwei Punkte ansprechen, die wir auch aus dem Markus-Evangelium, aus diesem Text, den wir vorhin gemeinsam gelesen haben, herausnehmen, entdecken können. Der erste ist, Jesus wird gesehen und erlebt. Wenn wir kurz bei dem Mysterium um den Rapper Tupac zurückgehen, dann wird auch gesagt, ja niemand, ein guter Freund habe gesagt von ihm, niemand hat ihn jemals tot gesehen. Niemand hat ihn gesehen. Und so kam dann das Gerücht auch in die Welt und wurde gewälzt und wurde verbreitet, dass er vielleicht doch lebt, weil niemand hat ihn gesehen. Und es geht vom engsten Umkreis aus, so ein Gerücht, dass jemand nicht gestorben ist oder dass jemand noch lebt. Wenn wir aber im Markus-Evangelium lesen, dann fällt uns etwas ganz Spannendes auf. In Markus 16, ab Vers 9, will ich nochmals mit euch lesen. Dort steht, früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren. Und die jetzt trauerten und weinten. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt. Ich habe ihn gesehen. Jesus wird gesehen. Es ist nicht eine Halluzination, die Maria hier hat. Es war eine echte Erfahrung von Aug zu Aug, sichtbar. Jesus hat sich sichtbar gemacht, er hat sich gezeigt. Er konnte gesehen und erlebt werden. Und Jesus wird von Maria aus Magdala gesehen. Wenn man sagt, ja, das Ganze mit Jesus, mit der Auferstehung, das ist eine Verschwörungstheorie. Wenn wir jetzt denken, okay, das müsste eigentlich vom innersten Kreis kommen, dass die Jünger gesagt haben, Jesus lebt. Und dann dieses Gerücht in die Welt verbreitet haben. Doch wir lesen hier, dass Maria aus Magdala Jesus gesehen hat von Aug zu Aug und dann zu den Jüngern, zu seinen engsten Freunden ging und sagt, ich habe Jesus gesehen. Und sie sagten, nee, glauben wir nicht, können wir nicht glauben, dass Jesus lebt. Also wenn da irgendein Gerücht gestreut hätte werden sollen, dann hätten wenigstens die engsten Jünger von Anfang an dieses Gerücht mittragen sollen. Die logische Erklärung für mich ist, so wie wir das aus Markus auch lesen, dass es Unglaubliche wahr sein muss und dass Maria Jesus tatsächlich gesehen hat. Und dann ist da noch der zweite Punkt. Jesus begegnet vielen Menschen. Er begegnet nicht nur Maria. Er begegnet zuerst Maria, aber nicht nur. Wenn wir weiterlesen, Markus 16, ab Vers 12, danach zeigte sich Jesus zwei Jüngern. Er kam in fremder Gestalt zu ihnen, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen zu Tisch lagen. Ganz unterschiedliche Leute haben Jesus ganz persönlich gesehen und erlebt. Und in Markus haben wir nur eine Auswahl von diesen Personen, die Jesus gesehen haben. Aus den anderen Büchern, aus dem Neuen Testament, erfahren wir, dass Maria von Magdalena, dann die Frauen am Grab Jesus gesehen haben, die Emmaus-Jünger, die auch da vorkommen, diese zwei Jünger auf dem Weg. Petrus hat ihn gesehen. Die Jünger haben ihn gesehen, einmal ohne Thomas, dann mit Thomas. Die Jünger haben ihn wieder gesehen, als sieben von ihnen beim Fischen waren. Jesus erschien 500 Personen, die ihn gesehen und erlebt haben. Falls Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, so hätte man dieses Christentum, das dann entstanden ist auch, dieser Glaube an Jesus als Sohn Gottes, hätte man ganz schnell auffliegen lassen können. Weil diese Personen, die hier in der Bibel beschrieben wurden, die haben existiert, die konnte man fragen, wenn das weiter verbreitet wurde. Dann sagte man, ja, Maria hat ihn gesehen, Petrus hat ihn gesehen, Thomas hat ihn gesehen. Diese 500 Personen haben ihn gesehen. Man konnte zu ihnen gehen, fragen, hey, wie war das? Hast du ihn wirklich gesehen? Oh, okay, wow. Man konnte sich vergewissern, dass Jesus auferstanden ist. Es sind Zeugen, haufenweise Zeugen der Auferstehung bekannt gewesen. Und wenn es stimmt, dass diese Frauen und Männer Jesus gesehen haben, feiern wir heute etwas, das uns ganz persönlich angeht. Das nicht einfach ein Gerücht ist, sondern das Tatsache ist. Und diese Tatsache der Auferstehung von Jesus führt uns zu einer Entscheidung, ob wir daran glauben oder nicht. Wenn wir in Markus weiterlesen, ab einfach den Vers 14, dann steht dort: Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen zu Tisch lagen. Er warf ihnen vor, dass sie nicht geglaubt hatten und uneinsichtig gewesen waren, denn sie wollten denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Was wir bei den Jüngern entdecken in diesem Vers, ist dieses Signal, dieses Sackgass-Symbol. Die Jünger von Jesus, denen er immer wieder gesagt hat, dass er selbst sterben und am dritten Tag auferstehen muss, die haben nicht geglaubt. In ihrem Kopf war irgendwo so eine Sackgasse. Wir müssen uns das mal vorstellen, die engsten Begleiter von Jesus, die 3 Jahre, so circa 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, hielten die Totenklage für Jesus, für ihren Rabbi. Sie kamen, sie waren beisammen, sie hörten, dass Jesus eventuell auferstanden ist, aber sie konnten es nicht glauben. In ihrem Denken war so eine Sackgasse, es ging nicht weiter. Alles ist aus, den gleichen Weg zurück. Was passiert jetzt? Haben wir auf den Falschen gesetzt? Sie waren wahrscheinlich fest überzogen, dass die ganze Sache um Jesus jetzt ein für alle Mal begraben ist. Dass es aus ist. Und in dieser Situation prallte jede Freudenbotschaft an ihnen ab. Es prallte einfach ab. Während das einschneidendste Ereignis dieser Menschheitsgeschichte passierte, waren die engsten Begleiter von Jesus zusammen, lagen zu Tisch, trösteten sich gegenseitig, bemutterten sich vielleicht gegenseitig. Ah ja, wir sind arm. Ja, was jetzt? Meine Frage an dich und mich ist, wo stehen wir ebenfalls an so einer Sackgasse? Wo in unserem Leben und Denken finden wir uns alleine oder gemeinsam mit anderen am Tisch liegend, auf uns selbst konzentriert und uns vielleicht sogar bemutternd? Ah ja. Wir haben viele Herausforderungen, in denen wir kämpfen müssen. Ganz unterschiedliche, bin ich mir bewusst und ziemlich sicher. Wir stehen an ganz verschiedenen Lebenssituationen. Körperliche Gebrechen machen vor uns keinen Halt. Und manchmal scheint die Zukunft irgendwie verschwommen. Ja, vielleicht siehst du auch gerade in deinem Leben, in deinem Denken so ein großes Sackgass-Symbol, das dich klar und deutlich darauf hinweist, dass du mal irgendwo letzt abgebogen bist und jetzt in einer Sackgasse bist. Es geht nicht weiter. Manchmal kann uns so ein Sackgass-Symbol auch begegnen, wenn wir schon lange für etwas gebetet haben, aber sich irgendwie nichts tut. Und wir bekommen Zweifel, glauben nicht mehr, dass Gott am Wirken ist oder dass es gut kommt. Ich denke, wir haben so einiges gemeinsam mit diesen Jüngern, die am Ostersonntag gemeinsam zu Tisch lagen und einer nach dem anderen bei ihnen abblitzte, der sagte: Jesus ist auferstanden. Ah ja, schon wieder Ostern. Das Bemerkenswerte jetzt aber ist, dass Jesus die Jünger nicht in ihr Sackgasse stecken lässt. Er stellt sich zu ihnen und zeigt sich ihnen ganz persönlich. Er nahm sie aber auch in Verantwortung dafür, dass sie den anderen nicht geglaubt haben, die ihnen von der Auferstehung erzählt haben. In Johannes 20 lesen wir von der Begegnung von Jesus mit Thomas. Mit einem der Jünger, der auch schon wahrscheinlich ein paar Mal gehört hat, Jesus ist auferstanden, und er sagte, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Und Jesus zeigt sich ihm ganz persönlich und sagt ihm, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wo glauben wir nicht mehr, dass Gott am Wirken ist? Wo sind wir der Ansicht, dass die Sache Jesus verloren ist, ein für alle Mal begraben? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, dort steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Jesus ist der Überwinder. Er ist auch der Überwinder von deinen und meinen Sackgassen in unserem Leben. In deiner und meiner Beschränktheit dürfen, ja sollen wir unsere ganze Hoffnung auf den lebendigen, auferstandenen Jesus Christus setzen, der alles vollbracht hat, der uns von allem reinigt und der uns auch voll und ganz ans Ziel führen wird. In unseren Sackgassen denken wir aber häufig, dass wir am Ende angekommen sind. Der rote Strich, jetzt ist fertig, ich weiß nicht mehr weiter. Unsere Wahrnehmungen werden oft dadurch bestimmt, durch Umstände, durch Gefühle, und sie sind davon geprägt. Doch wir sind dazu eingeladen, Gottes Realität zu unserer Realität zu machen. Und seine Realität ist, Jesus ist auferstanden. Er ist der Überwinder von allen Mächten und Gewalten und von allen Umständen. Er lebt in Ewigkeit. Und unterwegs in dieser Realität sollen wir uns bewusst werden, dass Gott am Wirken ist. Dass er am Wirken ist, jetzt, gerade, heute. Wir sollen mit der Kraft des Auferstandenen rechnen. Wieso sollen wir mit dieser Kraft rechnen? Weil diese Kraft in uns drin ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind. In Römer 8, Vers 11 steht, es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gottes Geist wohnt in uns. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist mit uns. Ostern ist in deinem Leben real. Tag für Tag. Nicht nur Mitte April. Tag für Tag, jeden Tag. In dieser Realität sind wir unterwegs. In jeder Situation. Jesus Christus, der Auferstandene, wirkt durch seinen Heiligen Geist durch und in dir. Weil er der Überwinder schlechthin ist, bist auch du ein Überwinder. In seinem Sieg dürfen wir laufen auf dem Weg, der er für uns vorbereitet hat, bis in alle Ewigkeit. Jesus, ich danke dir vielmal für das riesige Geschenk, das du uns gegeben hast am Kreuz, aber nicht einfach am Kreuz, sondern du bist nicht tot geblieben, du bist auferstanden und lebst in Ewigkeit. Ja, der Tod hat dich nicht können fassen. Du bist Sieger. Du bist Sieger über den Tod, du bist Sieger über Sünde. Du bist der, wo uns den Weg frei macht zum Vater. Und du versprichst, du wirst immer bei uns sein. Bis ans Ende der Welt. Und nachher werden wir immer bei dir sein. Jesus, du lässt uns nicht allein. Und durch deinen Heiligen Geist dürfen wir unterwegs sein. Und erfüllt sein von dieser Kraft, die auch dich von den Toten auferstanden hat. Lass uns das Tag für Tag bewusst sein und in dem Sieg zu laufen. Jesus Christus, dir sei Lob und Ehre. Du bist der Auferstandene Herr. Du lebst in Ewigkeit. Amen.